bei 350'000 betroffenen Kindern und Jugendlichen allein in der Schweiz, bin ich auch der Meinung gewesen, es kann nicht sein, dass die nicht sichtbar sind. Weil was nicht sichtbar ist, wird auch nicht unterstützt.
Da ist der Podcast «Kulturzyklus Kontrast» von der Ostschweizer Fachhochschule. Herzlich willkommen zum Podcast «Kulturzyklus». Heute auch wieder jemand, der viel zu erzählen hat und auch Türen öffnet. Manuela Stier ist Gründerin und Geschäftsleiterin vom Förderverein «Kind mit seltener Krankheit». Herzlich willkommen zum Podcast.
Danke.
Jetzt interessiert es mich natürlich, wie kommt eine Frau, die ihr Leben, ihr berufliches Leben in der Kommunikation und Information erlebt hat, 2014 dazu, diesen Verein zu gründen?
Ja, da werde ich häufig gefragt, wie ich überhaupt dazu gestossen bin. Ich bin 2012, bin ich 50 geworden. Und habe irgendwie so ein bisschen über mein Leben nachgedacht, wo ich eigentlich immer zufrieden war. Und habe gefunden, jetzt möchte ich eigentlich noch etwas zurückgeben, den Schwächsten, die wir haben. Und bin dann eben auf das Thema Kinder mit seltenen Krankheiten gestossen. Habe wollte mehr wissen, eben, was geht ab in diesen Familien, wo fehlt es. Und han dann dürfen mit einer Familie aus dem Kanton Luzern, wo ein Bub hat, der Mael, wo eine seltene tödliche Krankheit hat, niemand PIK-C, wirklich eine Freundschaft aufbauen und ganz, ganz viel erfahren, wo das es eigentlich happert in der Schweiz. Weil ich bin natürlich, erstens mal habe ich niemanden kennt, ich habe selber kein Kind, nichts und so. Und habe gesagt, ich kann nur etwas nachher denen eigentlich vertiefen und verbessern zu versuchen, wenn ich Problem kennen, die Aufgaben kennen von diesen Familien.
Jetzt hast du gesagt, mit 50 mal noch überlegt, was mache ich noch mit den restlichen 50 Jahren? Und dann hast du gesagt, ich bin auf den Tag gestossen. Aber wie bist du denn auf den Tag gestossen? Hätte ja auch können sein Krebsvorsorge, hätte auch können sein Tierschutz und so. Hat es irgendeinen Trigger, ein Erlebnis gegeben?
Ja, es hat ein Erlebnis gegeben. Und zwar habe ich von 06 bis 16 habe ich das Wirtschaftsmagazin herausgegeben. Und unter anderem habe ich mal jemanden kennengelernt aus dem NGO-Bereich, wo eine Stiftung gegründet hat, eben für betroffene Menschen. Und bin dann dort ganz, ganz kurz in dem Stiftungsrat gewesen und bin dann aber nach 3 Monaten wieder raus. Und zwar einfach aus dem Grund, weil ich einen Gönner hatte, der 100'000 Franken investieren wollte. Und die Bedingung war einfach auf einem A4-Blatt natürlich ein Projekt zu haben. Gut, nach 3 Monaten habe ich immer noch keins bekommen vom Direktor von dieser Stiftung. Und dann habe ich gefunden, das ist nicht meine Welt, ich will bewegen. Und habe dann eigentlich gefunden, so, und jetzt machst du es einfach selber. Und machst es nicht einfach allgemein seltene Krankheiten, sondern wirklich auf Kind und dann ihre Familie. Weil das ist eine riesengroße Menge von Personen, die da betroffen sind, indirekt und direkt. Und bei 350'000 betroffenen Kindern und Jugendlichen allein in der Schweiz bin ich auch der Meinung gewesen, es kann nicht sein, dass die nicht sichtbar sind. Weil was nicht sichtbar ist, wird auch nicht unterstützt.
Definitiv so. Jetzt ist so eine Frage ja, wann wird die Krankheit zu einer seltenen Krankheit? Gibt es eine Definitionsmacht, gibt es eine Deutungsmacht, die das sagt, dann ist es da? Oder sind die, bist du da, wo sagt, das gehört jetzt zu der seltenen Krankheit?
Nein, gar nicht. Es sind bei 2000 Personen, wenn eine betroffen ist, nur, dann ist es eine seltene Krankheit. Und was natürlich ganz problematisch ist, ist, es geht ganz, ganz lang, bis eine Familie Bescheid weiss, was ihr Kind hat. Dass dann auch nachher dürfen eine Analyse machen, natürlich. Und sobald nachher dann keine Diagnose vorhanden ist, geht es eigentlich los mit dem Kämpfen, weil dann muss die IV auch nicht zahlen. Das ist ein bisschen das Problem. Ja. Und es ist auch einfach so ein bisschen für die Eltern eine sehr schwierige Situation. Ich versuche es immer so zu erklären, wenn man jetzt überlegt, dass man selber ein Kind hat und eines Tages heisst es, kommen sie vorbei, wir schauen das an, wir testen das und dann im nachfolgenden Gespräch heisst dann, ihr Kind hat eine seltene Krankheit. Wir wissen aber nicht genau, was es ist. Wir wissen eigentlich nicht, ob es Therapien gibt. Und das ist eine Phase, die für die Familie extrem schwierig ist, weil ihr ganzes Lebenskonzept fällt in einer Sekunde zusammen. Nichts mehr ist, wie es war. Und wir haben dann jetzt auch unsere Präsidentin, Frau Professor Anita Rauch, medizinische Genetikerin und Leiterin vom Institut für Genetik an der Uni Zürich. Sie sagt heute, sie sei enorm dankbar, dass wir unsere Wissensbücher haben, seltene Krankheiten. Dort drinnen sind immer 16, 17 Familien, die erzählen, wie sie es angegangen sind. Und was halt speziell ist, wir versuchen nicht nur das Negative zu zeigen, sondern auch, wie haben sie sich aufgefangen? Wie sieht ihr Leben heute aus? Und das ist so ein bisschen auch wieder Vorbildfunktion. Und das hilft diesen Familien, laut Aussage eben von den Genetikern, dass sie den Weg ein bisschen lockerer nehmen.
Mhm. Jetzt, du hast ja den Förderverein 2014 gegründet. Mhm. Bevor wir noch vertieft in die Themen, die du schon angerissen hast, einsteigen, was war denn vor 2014? Bevor der Verein da war mit diesen Angeboten, mit diesen Dienstleistungen, war einfach eine Lehre?
Ja, es hat natürlich eine Organisation gegeben, das ist Proraris, das war aber eher politisch ein bisschen. Und ja, sonst hat es eigentlich nicht viel gegeben, nein, weil es ist kein Thema gewesen. Und mir ist das eigentlich aufgefallen, weil dann zum Internationalen Tag der seltenen Krankheiten Ende Februar hat man immer gesehen, dass sie in die Medien kamen und haben wollen Sachen schreiben darüber und so. Und nachher ist wieder ein Jahr nichts mitgegangen. Oder? Und ja, ich habe dann irgendwie gefunden, ich bin Kommunikationsspezialistin und habe mir gesagt, es kann nicht sein, so kommen wir nicht vom Fleck, oder? Und habe dann eigentlich wirklich gefunden, ja, ich gründe den Förderverein, weil es ist eine sehr schöne Arbeit, und habe dann so gedacht, ja, das kannst du so nebenbei machen, weil ich noch eine Branding-Agentur hatte. Und ja, bin dann auch ein bisschen überrollt worden. Das heisst, wir haben im ersten Jahr habe ich Planen gehabt für etwa 50'000 Franken Umsatz, und wir sind schon bei 160'000 gewesen. Also es war unheimlich gewesen, was gegangen ist. Es hat aber natürlich auch ein bisschen damit zu tun gehabt, wie wir fokussiert haben, oder? Weil ich habe dann durch viele, viele Gespräche herausgefunden, was die Familien eigentlich brauchen, wünschen. Und haben dann ganz klar gesagt, es gibt drei Sachen, die wir abdecken wollen. Das eine ist, Familien finanziell unterstützen bei Sachen, die nicht bezahlt werden von den Versicherungen. Und das haben wir zum Beispiel letztes Jahr können im Wert von 500'000 unterstützen. Und da sind wir unkompliziert, schnell, und ich denke, das ist den Familien auch wichtig. Das Zweite, was ganz so wichtig ist, ist aber die Vernetzung der Familien. Das heisst, wir haben mittlerweile 775 Familien bei uns im Familiennetzwerk. Und wir machen pro Jahr Familienevents für etwa 1'200 Leute. Und dort ist eigentlich das Ziel, Mütter können einfach mal zurücklehnen, können geniessen, die Kinder können sich untereinander austauschen, spielen, Rambazamba machen, die Väter auch natürlich. Und einfach, sie müssen nichts machen und sie können vor allem auch miteinander kommunizieren. Und ich denke, es hat so eine Community gegeben, die unheimlich dynamisch geworden ist. Also, man muss sich vorstellen, wir haben auf der Facebook-Gruppe, auf der geschlossenen, haben wir über 700 Mütter, wovon etwa noch 5 Väter, also Väter sind nicht sehr aktiv, was ich schade finde.
Und zu dem Thema kommt
ja, ja, ja,
zu dem,
ja,
ja. Ganz sicher noch das Thema sind.
Dort ist es wirklich so, dort sagen wir natürlich, wenn sie sich bei uns anmelden, immer, geht auf die Facebook-Seite, wir nehmen euch aufnehmen, weil dann können ihr wirklich direkt mit Fragen kommen und die Fragen beantworten nicht mehr, weil ich bin nicht betroffen, ich weiss nicht, was im Detail dann ist, oder? Und dann werden sie wirklich aufgenommen von den Müttern, die dort sind. Und dann gibt's Tipps. Und das sind dann Tipps, die haben Hand und Füße. Und nicht, ja, ja, das ist ja nicht so schlimm, das kommt dann schon noch. Und so, wie das wollen sie nicht hören.
Das ist wie eine Peer-Beratung.
Ja.
Die geschlossene
Facebook-Gruppe.
Ja,
das ist mega.
Ich habe mir so überlegt, wenn ich dich als Gesprächspartnerin bei mir habe, wie kann ich so Themen mit dir besprechen, damit es auch einen Bezug hat und dass es ein Stück weit nachvollziehbar wird. Es sind zwei Geschichten, die ich gerne mit dir anschauen möchte. Die erste Geschichte ist eine junge Frau, das war Studentin da, und sie hatte ein Kind, das mit knapp 3 Jahren sich immer wieder abbrechen musste. Und wir haben nicht herausgefunden, warum das ist. Die Situation hat zu unglaublichen auch inneren Verwerfungen geführt. Und ein Teil, wo die Frau mir dem erzählt hat, ist wie so völlig ohnmächtig gewesen. Und zwar ohnmächtig gewesen, ich kann nichts machen. Ich genüge nicht in dieser Situation. Mhm. Erlebst du das in deinen Geschichten auch, dass da als Eltern sein oder auch Verantwortung jetzt als Mutter nicht können so genügen, gerade wenn es darum geht, was hat mein Kind? Und es erbricht immer
noch. Ja, es ist noch schlimmer. Es ist eigentlich so, wenn dann die Familie Bescheid bekommen, dass ihr Kind eine seltene Krankheit hat, machen sie sich sogar Vorwürfe, dass sie schuld sind. Aber es ist ja gar nicht möglich, oder? Ich meine, es sind Gendefekte, 80%. Zum Teil haben beide den Gendefekt in sich innen und so. Aber es ist schon so, ich denke, wenn man so ein bisschen mit diesen Müttern redet, sie können ja eins manchmal nicht, und das ist eben sich austauschen, damit sie sehen, hey, andere Familien haben ja das Problem auch, weil das, was du mir jetzt hier erzählst, das haben viele von unseren Familien. Das ist halt auch etwas, oder? Sie müssen kämpfen. Also ich sage immer, unsere Familien sind die besten Kämpfer, die es gibt. Aber eigentlich sollte man ihnen helfen, damit sie nicht kämpfen müssen. Und das war auch der Grund, warum ich den Förderverein gegründet habe. Weil es gibt 8000 seltene Krankheiten weltweit ungefähr. Und nur 5% sind erforscht. Das heisst, was ist mit allen anderen? Denen muss man doch den Lebensweg ein bisschen verbessern. Ja, oder? Und sagen, okay, der Lebensweg ist da. Die Kinder werden 30 oder älter oder vielleicht auch nur ganz kurz. Aber dann sollte man doch für sie da sein und ihnen einfach den Weg ebnen und nicht noch Steine in den Weg legen. Und wir erleben eben eher, dass häufig Steine in den Weg gelegt wird, eben auch wegen Nichtwissen. Und das ist einer der Gründe, warum wir ein Wissensbuch gemacht haben, seltene Krankheiten. Oder? Wenn wir gesagt haben, hey, dann sehen sie, wie andere damit umgehen. Sie sehen, dass das nicht sie allein so denken und dass es auch nicht falsch ist, wenn du so denkst. Aber irgendwie, es muss weitergehen. Also, sie müssen aus dieser Trauer rauskommen, oder? Und ich meine, wenn ich jetzt überlege, 3 Jahre nicht wissen, was Kind hat, ich meine, das ist unglaublich. Also, ich habe nie ein Kind gehabt, aber ich denke, das ist etwas Grauenvolles.
Mhm. Oder? Und ein weiterer Punkt, den die Frau mir erzählt hat in dieser Studienberatung, war, es hätte auch eine Situation gegeben, wo alle rundherum immer eine gute Idee hatten. Mach doch noch da, ich kenne noch einen guten Therapeut, geh doch noch dort hin, das ist wahnsinnig gut, da noch machen. Und irgendwann war sie müde gewesen, oder? Überhaupt anzunehmen. Und auf der anderen Seite im Dilemma aber sein, wenn ich es dann nicht mache und es könnte helfen, habe ich wieder versagt. Oder? Und genau. Da denke ich, wäre ja auch der Verein, der könnte aufklären, oder? Wo könnte vielleicht Wege aufzeichnen, wo man nicht muss gehen, weil andere den Weg schon gegangen sind.
Das ist auch einer der Gründe, warum mir ist immer im Kopf umeinander geschwirrt, eine Wissensplattform zu machen. Weil ich habe immer von der Familie gehört, hey, wir müssen alles zusammensuchen. Jetzt geh etwas suchen, wenn du gar nicht weißt, was du suchen musst, oder? Dann verzettelst du dich, du bist stundenlang, tagelang drin und Zeit haben sie sowieso nicht. Und dann haben wir dann 2020, habe ich dann gefunden, ich will das einfach durchziehen und habe dann zusammen mit der Zürcher Fachhochschule Winterthur, habe ich das Projekt lanciert. Und, ich denke, das hilft, oder? Also, da kann eine Mutter, wenn sie genauso Themen hat, oder, kann eigentlich auf dem Lebensweg einsteigen. Ich kann zum Beispiel sagen, die Diagnose ist im Moment das Problem, oder das Problem ist Schule. Soll ich jetzt in die normale Schule mit dem, oder eben, Spezialschule? Oder was kann man alles machen? Wo sind die Anlaufstellen? Ja. Und das hilft, oder? Extrem.
Ich habe ja die Website angeschaut. Mhm. Und zwar, bevor ich gewusst habe, dass du mein Gast bist im Podcast. Und da kann ich da auch sagen, es ist sehr, sehr eine tolle Website, die unglaublich viele Informationen hochverdichtet, aber unglaublich gut zugänglich macht. Und jetzt komme ich noch zum dritten Punkt, den ich mit dieser Frau angeschaut habe. Nämlich, dass sie erzählt hat, und am Schluss bin ich nur noch reduziert auf eine Mutter mit einem kranken Kind. Aber ich bin ja noch mehr. Oder? Ich bin ja noch Frau. Ich bin Geliebte, ich bin Steuerzahlerin, ich bin Berufsfrau, ich bin in dem Moment noch Studentin. Aber es hat alles nur noch diesen Fokus gehabt. Mhm. Und sie ist fast nicht mehr rausgekommen. Und sie hat so wie den Bedarf gehabt, nicht nur das kranke Kind im Mittelpunkt gehabt, sondern sie als Mutter. Mhm. Und zwar auch hinsichtlich, ich leiste ja auch etwas für mein Kind und will es ja nicht abgeben und will es ja nicht irgendwo jetzt in ein Spital oder in ein Sonderheim bringen. Mhm. Da sind sicher auch Angebote, die man aus einem Verein machen könnte.
Also, es gibt, also wir selber haben die Angebote natürlich nicht, aber im ganzen Gebilde innen gibt es natürlich schon Angebote. Es gibt auch mittlerweile die Angebote, wo man wie sich selber kann anstellen als Mutter, oder bei den Spitex und so, also dass es gezahlt wird. Aber das ist alles sehr aufwendig, oder? Das darf man nicht unterschätzen, weil da musst du selber abrechnen und, oder? Und ich denke, das Problem ist halt schon, wir haben, also ganz am Anfang schon ist es losgegangen, dass eine Familie sich getrennt hat, oder? Und ich dann gefunden habe, der Vater ist ausgeschert, oder? Dann hat sich dann irgendein Gespusi zugetan. Und dann habe ich gefunden, hey, das ist das Hinterletzte, wie kann man nur, oder? Und habe dann einmal mit einer Beirätin von uns geredet, die auch in einem Kinderspital gearbeitet hat. Und habe gesagt, du, ich finde das irgendwie schon daneben. Dann hat sie gesagt, weißt du, das Problem ist, dass Mütter häufig gar nicht können abgeben. Das heisst, der Vater wird zur Nebensächlichkeit, oder? Und mittlerweile ist es fast 10 Jahre, dass ich den Förderverein habe und ich sehe immer mehr drin. Letztens ist wieder eine Familie mit 4 Kindern auseinandergegangen. Und das ist halt eine unheimliche Aufgabe, wo sich auch jemand, der nicht ein bisschen drin sieht, gar nicht vorstellen kann, was da abgeht.
Ja.
Das ist wirklich, Fokus sind Kinder, meistens haben sie ja noch gesunde Kinder, oder? Und dann lang nichts mehr anders und dann nochmal Kinder, oder? Und dass da Beziehungen kaputt gehen, das wundert mich nicht. Also, ja. Wir hatten eine Familie, die dann auseinander ist wegen dem. Mittlerweile haben beide wieder einen Partner. Und jetzt hat sich das wirklich aufgeteilt. Das heisst, auch das Umsorgen vom Sohn ist das eine Wochenende beim Vater, das andere bei der Mutter. Und dazwischen haben beide mal Zeit für sich.
Mhm. Aber da müssen ja auch in einer funktionierenden Partnerschaft sein. Da habe ich auch gelernt in der Arbeit mit Eltern oder mit Angehörigen, wo sagen, der Grund, wieso wir uns getrennt haben oder wieso wir auch in massive Konflikte reingerutscht sind, ist nicht unbedingt das Kind gewesen, sondern das Kind alles absorbiert hat. Mhm. Und Partnerschaft und die Liebschaft, die mal da war, dass die gar keine Wertigkeit mehr hat, ja, oder?
Genau. Und das ist nicht böse gemeint, oder? Das ist einfach irgendjemand, ich finde, auch die Väter haben das Bedürfnis, eben, dass da mal in den Arm genommen zu werden und so. Und ich denke, das ist die Herausforderung und dort kann man natürlich wirklich dann helfen, indem, dass man sie zusammenbringt, dass sie miteinander können diskutieren, oder? Und dass halt dann auch die Familie sagen, ja, wir haben auch Probleme, oder? Also, aber das gibt's auch in der ganz normalen Familie, oder? Ich meine, das ist nichts Atypisches, oder?
Es gibt Konfliktherd, genau, wo halt dann einfach alles dort drauf fokussiert wird. Genau. Man vergisst einfach, dass der Konflikt alles besetzt und alles beherrscht.
Und was natürlich immer wieder auch kommuniziert wird von unseren Fachleuten, die aus dem Bereich Psychologie kommen, die sagen natürlich, tünt frühzeitig jemanden suchen, wo ihr kommunizieren über das. Jemanden, der euch hilft, oder? Der euch begleitet als Mutter auch und aber auch als Person, oder? Also, weil eben, die Wertschätzung sollte ja auch noch kommen, oder? Und ich meine, also ich bewundere unsere Familie und ich bewundere noch mehr eigentlich Mütter. Weil das sind die, die meistens 24 Stunden um sie herum sind. Und das sind auch die, die sehr Mühe haben, wenn man Kind vielleicht mit 12 oder so abgeben kann. So, dass nachher die ganzen Therapien in der Schule, in der Organisation nachher abgehalten werden und nicht die Mutter immer muss überall hinspielen.
Mhm. Wenn wir jetzt so die Themen weiter schauen, dann haben wir im Juni-Podcast bei uns Gast Devi und der Beat Metzger. Sie haben Mia, ein Kind gehabt, das eine ganz seltene Krankheit hatte. Also 500 Kinder haben da auf der Welt und sie war eins von denen gewesen. Und wir sind dann auch so auf den Punkt gekommen, und da würde ich gerne mit dir noch anschauen, wenn man ein Kind hat mit so seltenen Krankheiten, muss man sich auch mit dem Tod auseinandersetzen. Mhm. Und ein Thema, das ich angeschaut habe, ist Palliative Care für Kinder. Mhm. Oder? Und jetzt kommt die Dimension, die auch sehr tabu behaftet ist und da drinnen auch noch wenig Erfahrung hat, da auch im Verein eine Aufgabenstellung, wenn es also um die Tabubereiche geht, gerade um Kinder und Leben und Sterben, Krankheit und Lebensqualität.
Also, was mich immer erstaunt bei den Familien ist eigentlich, wie offen, dass sie darüber reden. Oder wie wenn jemand mit das Interview machen will, so fragen sie mich immer, dürfen wir alles fragen? Und so sage ich, ja, weil sie sind sehr offen, sie reden über das. Oder? Weil es interessiert einem ja dann, wie ist die Lebenserwartung, oder? Das weiss man eh nie bei einer seltenen Krankheit. Oder? Und palliativ, muss ich sagen, ist für uns etwas, was sehr wichtig ist, was immer wichtiger wird. Und letztens hatte ich eine Sitzung gehabt, hier im Kinderspital St. Gallen. Und das war auch etwas, was für mich auch wieder extrem speziell war, weil es war nämlich eine Sitzung, wo 12 Fachleute plus eine Mutter dabei waren, oder? Und die Mutter hat nicht allein gehen und hat mich gefragt, ob ich mitkomme. Und dann gesagt, selbstverständlich komme ich mit, oder? Aus dem raus, wo ich heimgefahren bin, habe ich gesagt, ich habe zwei Zielsetzungen. Die erste Zielsetzung, der Leiter von dem Gespräch, der Jürg Streuli, er ist Kinderarzt, als Beirat gewinnen. Er ist spezialisiert auf Kinderpalliativ auch. Am nächsten Tag hat er mir zugesagt. Und das Zweite war, ich habe ihm gesagt, «Look, wir machen das nächste Buch, jetzt wo wir dran sind, machen wir zum Thema Case Management und Digitalisierung erleichtert die Aufgabe der Eltern.»
Mhm. Ich komme noch zu der Digitalisierung. Aber bevor wir noch darauf einsteigen, noch mal ganz kurz auch zu der Situation, wo Evi und Beat Metzger erzählt haben, so der Weg zur Diagnose. Diagnose macht es auch möglich, um richtige Therapien, richtige Unterstützungsleistung für ihr Kind anzubieten. Oder? Und auf der anderen Seite haben wir dann auch diskutiert, wie stigmatisierend auch eine Diagnose kann sein, oder? Wo dann ausgrenzt und mit dem Kind will ich nichts machen, ist das ansteckend. Was bedeutet das für mich? Und dann sehe ich auch schnell auch so in einer diskriminierenden Form sind. Wie erlebst du das in deinem Verein?
Ja, also bei uns ist es eigentlich so, dass wir häufig erleben, dass natürlich die Schulmedizin sagt, da kann man nichts machen. Ich habe gerade diese Woche Besuch gehabt von einer Familie. Die haben dann auch so gesagt, oder, der Sohn ist jetzt, etwa 6 und die Schulmedizin hat gesagt, er wird nicht laufen können, nichts. Und dann haben sie aber auch via uns, haben sie First-Step-Methoden kennengelernt und haben das auch durchgezogen und arbeiten mit dem Bub. Und vor allem, und jetzt kommt das, was in meinen Augen das Wichtigste ist, sie glauben daran, dass er irgendwann allein laufen kann, dass er etwas bewegen kann, oder? Auch wenn er nie wird wie ein Kind sein, das jetzt auch gesund ist, oder? Und ich glaube, der Glaube von diesen Eltern, der versetzt Berge. Also das sehen wir immer wieder. Und ich habe schon x Kinder jetzt auch erlebt, wo ein Mädchen hat nichts können, wirklich nicht können greifen, nicht können schlucken, nicht können sich bewegen. Und es ist nur eine Woche, haben wir ihnen gezahlt, auf Tel Aviv zu gehen, in die Therapie, First Step. Und wo sie zurückgekommen sind, ist der Vater mit ihr uns besuchen. Und dann ist es losgegangen, dann ist sie ihm ab. Und dann ist es nicht lang gegangen, haben wir gesehen, wo ist sie? Dann ist sie da unten gehöckelt und hat Cakes geklaut, auf gut Deutsch, und hat gegessen, oder? Und wenn du so etwas siehst, das schüttelt dich durch. Das heisst, mein Gott, daran glauben, dass es etwas gibt, das hilft, oder? Und da sind unsere Familien sehr kreativ und die schauen und die machen. Und darum ist eben auch all unsere Bücher und auch eben die Plattform dort gesehen, was es überhaupt alles gibt.
Und das macht Hoffnung.
Das macht Hoffnung.
Jetzt ist mir gerade aufgefallen, ich komme ja stark aus der Sozialpsychiatrie. Oder also so. Und habe mich jetzt gefragt, da nimmt ja auch immer mehr zu und ist auch sehr eine belastende, gesellschaftsbelastende Entwicklung, dass auch Kinder und Jugendliche mit ganz starken psychischen Krankheiten behaftet sind. Mhm. Ist auch im Verein auch für das geeignet oder ist da noch so ein Teil, wo man muss sagen, ja, Kind und seltene Krankheit und psychische Krankheitsbilder wäre auch noch etwas, oder also ist das eher?
Ja. Nein, wir haben ja ein Buch dazu gemacht. Und es ist natürlich schon so, dass man darf etwas nicht unterschätzen. Das eine sind immer die Kinder selber, die betroffen sind. Und es ist halt schon so, dass vor allem geschwisterte Kinder sich zu Rebellen entwickeln, weil sie wollen auch wahrgenommen werden. Und das Problem ist natürlich, ich denke, das ist eine der grössten Herausforderungen in einer Familie, dass man allen Kindern gerecht wird. Und das wollen die Eltern ja auch. Aber wenn du ein krankes Kind hast, ist immer das kranke Kind halt im Fokus. Und häufig tun sie sich aufteilen und so. Aber ich denke, gerade so, was die Psychen anbelangt, von diesen wirklich geschwisterten Kindern, dort muss man einfach aufpassen. Und lieber einmal zu früh gehen zum Spezialist, um es mal anzuschauen. Häufig hast du dann auch natürlich die Schulen, die dann Meldung machen bei den Eltern und sagen, das ist ein sehr spezieller Umgang und so. Und ich denke, das ist schon etwas, wo die Eltern dann eben auch wieder bewegt, oder? Und wo sie sagen, wir machen es nicht richtig, oder? Also, wo sie dann wieder zweifeln an sich. Mhm. Aber eben, die Situation selber ist schon eine riesen Herausforderung, oder? Und zwar eben nicht nur das Kind, das krank ist, sondern die ganze Familie aufrechterhalten.
Ja, jetzt du und auch die Website, auch das Auftreten, funktioniert ganz stark mit Wissen. Mit Wissenslagen, mit Wissen zur Verfügung stellen. Die Wissensbücher dürfen wir auch gratis abladen, downloaden. Mhm. Und wir haben vorne ganz kurz angesprochen, jetzt die Digitalisierung und die digitale Transformation, die bringt ja auch neue Formen. Du als Kommunikationsfachfrau und Informationsfachfrau, hast du das Gefühl, dass die KI in den nächsten 2 Jahren oder vielleicht sogar im nächsten Jahr auch gerade in dem Bereich wird ganz massiv oder sogar einen Quantensprung weiterbringen?
Das denke ich schon. Also da haben wir ja schon andere Hilfsmittel, die in diese Richtung gehen. Aber vielleicht noch ganz, ganz kurz. Ich habe vorher ja die ersten 2 Bereiche aufgezeigt. Eben Familie finanziell unterstützen, Familie verbinden. Und wir haben noch einen 3. Bereich. Und den haben wir eigentlich vom ersten Tag her haben wir den bestückt. Und das ist Wissenstransfer. Und zwar einfach, in den ersten paar Jahren war es vorwiegend ein bisschen Sensibilisierung der breiten Öffentlichkeit.
Und Aufklärung.
Aufklärung.
Das ist mir schon aufgefallen. Ich kläre genau.
Ich denke, wir sind mit unserer Arbeit sind wir schon sehr weit, aber die endet nicht, oder? Weil es gibt immer wieder neue Herausforderungen, oder? Weil wir sind jetzt auch dran, wir wollen ein bisschen wegkommen vom Facebook, von der Gruppe und wollen eigentlich die Wissensplattform noch vergrössern, indem das dort nachher dann eigentlich eine Selbsthilfegruppe digital drinnen ist. So, dass wenn jetzt jemand wirklich Diagnose hat oder noch nicht, dass er dort rein kann. Und dort kann eigentlich gezielt mit anderen sich austauschen zu dem speziellen Bereich. Und dann das Zweite, was auch noch dazu kommt, ist, wir wollen eigentlich schweizweit so Treffen machen für Mütter. Weil das ist ein grosses Bedürfnis, dass sie sagen, wir wollen uns mit anderen Müttern auch live austauschen.
Gibt es denn etwas Ähnliches für Väter?
Jetzt komme ich zu dem. Ja, das ist, ich habe immer gefunden, die kleinen Väter, die sind schon dabei und so, aber eigentlich Managerinnen und die das am Laufen halten, sind Mütter. Es ist logisch, der Vater muss arbeiten und viele Mütter können nicht mehr arbeiten, weil sie aufs Kind schauen müssen. Väter tauschen sich, glaube ich, nicht so aus. Mhm. Also, es gibt schon solche, aber sie können es wahrscheinlich eher noch ein bisschen von sich halten. Und ich verstehe es bis zu einem gewissen Grad. Weil sonst nachher dann, wenn dann beide so reingedrückt werden, oder, dann ist natürlich für die Familie auch nicht so gut. Mhm.
Ich einfach jetzt auch wieder bei der Evi und beim Beat Metzger, und da haben sie auch im Podcast sehr eindrücklich können schildern, wie wichtig ihre Partnerschaft da war, oder? Wie wichtig es ist, dass sie gemeinsame Haltung haben, dass sie da drinnen auch haben können, die Mia so entsprechend auch begegnen. Und da schließt jetzt so wie noch die nächste Frage an, wenn ich jetzt Betroffene wäre. Und ich glaube, es ist ja dann nicht nur das Kind, das betroffen ist, sondern das Familiensystem, das betroffen ist. Kann ich dann da einfach das Telefon in die Hand nehmen und dir anrufen und sagen, du, Manuela, ich bin tatsächlich jetzt in einer Situation, wo ich nicht mehr fürchte, weiss, wir haben finanzielle Sorgen, unsere Partnerschaft ist am Kippen, wir haben Ärger mit dem Arzt und.
Ja, also ich sage immer, der erste Weg ist häufig bei der Familie schon der Weg, dass sie anrufen und ein bisschen schildern, um was das geht und so. Und dann können wir sie dann gezielt eigentlich ein bisschen steuern und sagen, schau, dann würde ich das empfehlen oder das auch empfehlen. Aber ich finde, es ist ja gut, wenn sie anrufen. Für das sind wir ja da, oder? Also, und was mir einfach immer wieder auffällt und was ich einfach auch ein bisschen gegen raus tragen will, ist, wartet nicht so lang, sondern läutet an oder tun sich anmelden in unsere Gruppen und so, weil je schneller, je besser, oder? Aber es ist am Anfang offenbar noch so ein bisschen Distanz da, wo man sagt, nein, ich habe beobachtet, oder? Ich schaue im Facebook so ein bisschen. Und du hast übrigens vorher dann noch etwas angestossen gehabt wegen Community-Bildung. Wir haben natürlich Corona-Zeit gehabt. Und was sie eben nicht mehr hatten, sind die grossen Anlässe, die wir gemacht haben, wo sie sich getroffen haben und so. Und dann habe ich dann den ersten KMSK-Sport-Event gemacht, also Sport-Challenge. Und die war digital mit einer App. Und das war mega schön. Und wir sind jetzt bereits an der vierten Challenge, die durchgeführt wird. Und auch da, also man kann Bilder austauschen, man kann mit den Leuten kommunizieren und so. Wirklich mega schön. Ja. Also auch wieder Kommunikation, die hilft, oder?
Also ja, so eine proaktive Form, ja, oder? Von Sprache, ja, und von Kommunikationsverständnis. Und der Corona und so, was man als Alternative machen kann, merke ich, wenn du erzählst, wir haben eine App entwickelt, du bewegst wahnsinnig viel. Jetzt, ich würde den Spannungsbogen wieder schliessen. Wir sind eingestiegen. Wie bist du überhaupt dazugekommen? Wer hat dich triggert, jetzt den Verein zu gründen und den auch mit dem unglaublichen Engagement, der bläst einem ja fast hinter, den so dermaßen auf den Trab zu bringen? Und würde den Spannungsbogen schliessen mit meiner Frage, seltene Krankheiten. Da hat ja auch etwas wahnsinnig Faszinierendes. Welche Krankheit ist dir begegnet, die dich wirklich bewegt hat, die dich auch, ja, ich glaube, man darf es auch sagen, fasziniert hat? Gibt es da Krankheiten? Gibt es da Krankheiten, wo du sagst, hey, wahnsinnig?
Also, Krankheiten weniger, weil es sind alle nicht toll, oder? Die einen sind ein bisschen schlimmer und die anderen weniger schlimm. Aber ich denke, was halt wirklich am schlimmsten ist und was mich immer wieder berührt, ist, wenn sie keine Diagnose haben. Also wir haben jetzt auch wieder eine Familie, die sind mehr im Spital als noch jemand anders. Und das tut einem so im Herz weh, oder? Dass du denkst, mein Gott, und man kann fast nichts machen, oder? Und wenn du dann gehst nachlesen, heisst es überall auf den Webpages und so, das Kind wird sterben, oder? Und dann denke ich manchmal, wie gehen die Eltern mit dem um, oder? Und die Eltern, die gehen so liebevoll mit dem Mädchen um und sind da. Und was sie wirklich alle haben eigentlich, ist die Hoffnung, dass es eine Lösung gibt, die Hoffnung, dass es nicht schlechter wird, sondern besser wird. Und wir, bei unserer Familie ist es eigentlich so, dass alle sagen, wir sind glücklich, dass wir das Kind haben, weil es hat uns so viel Neues aufgezeigt, wo wir nie kennengelernt hätten, wenn wir nicht ein betroffenes Kind hätten. Also die Eltern haben sich sehr stark weiterentwickelt und genauso eben Kind, also geschwisterte Kind. Und das hat wirklich damit zu tun, die sind so dermassen schon sozial engagiert, das ist für mich ein Phänomen, oder? Und ich finde das auch mega schön. Es ist auch gefährlich, logischerweise, aber ich finde das genial.
Wenn ich jetzt die Thesen auf den Tisch knall, dass Diversität von unserer Gesellschaft genau von dem leben, dass man es nicht als Problem anschauen, sondern als Bereicherung, dann könnten wir auch von Kindern, von Menschen mit Krankheit, mit Behinderung, mit Migrationshintergrund und unglaublich profitieren.
Ja.
Das ist dein Erleben, wo du jetzt in diesen, jetzt im Wald 10 Jahre, gell?
Ja, am 20.02.
Ja.
Ist ja, nachher 24, dann 10 Jahre, genau. Aber auch das wieder, oder? Es ist halt schon, man kann sehr, sehr viel lernen von ihnen, das ist klar, aber man muss ein bisschen die Ängste verlieren oder auch das, was im Kopf vorgeht. Weil wir machen ja viele Events und haben immer Helfer, oder? Und wenn die das erste Mal dabei sind, dann kommen die mit einer vorgefertigten Meinung und die ist meistens auch die arme Familie, die arme Kinder. Und dann kommen sie rein und sehen irgendwie 10 Kinder, kleine, in einem Rollstuhl und, oder? Und dann merkst du richtig, wie sie zu kämpfen haben, oder? Und nach einer Viertelstunde wird das Gesicht hell von diesen Menschen und sie nehmen die Familie als normale Familie wahr, die einfach happy sind, wo Freude haben, wo geniessen, dass der Tag einfach für sie ist. Und viele sagen immer wieder, Manuela, wieso machen die Leute das für uns? Wieso unterstützen die uns finanziell und? Sag ich einfach, weil es Herzensmenschen sind. Punkt. Und weil ihr das mehr als verdient habt.
Ja. Der Spannungsbogen weiter zu deiner Person. Auch mich hat es völlig erstaunt, als ich so auf der Website so ein bisschen geschaut habe, ja, wer steckt denn alles hinter dem? Du hast ja eine Overhead, die seit 22 noch aus einer Assistentin besteht und sonst nichts. Sonst nichts. Ich habe dann immer geschaut, ja, da gibt es noch irgendeine IT-Verantwortliche oder da gibt es noch irgendeine. Da ist overhead-mässig nur du und jetzt deine Fachfrau-Administration. Hast denn du einen 48-Stunden-Tag plus noch 72 Stunden, wo wir nicht wissen, wo du die herhaust?
Ja, wo wir die letzte Vorstandssitzung hatten, haben meine Herren gefunden und Damen, machst du ein bisschen Überstunden. Es hat aber damit zu tun gehabt, dass wir einen Abgang hatten und durch das habe ich letztes Jahr etwa 250 Überstunden müssen machen. Und meine Partnerin hat dann gesagt, du, aber du musst das auszahlen. Und dann habe ich gesagt, hey, geht's noch? Das ist mein Herzensprojekt. Ich lasse doch das nicht auszahlen. Das Geld ist, wenn schon, dann für die Familie zu brauchen, aber nicht für mich, oder? Ich bin ohne all die Leute, die im Förderverein aktiv sind, wäre ich nichts, oder? Ich bin vielleicht eine kleine Dreischeibe, die das Ganze im Laufen hält. Egal, was wir machen, bei uns sind immer die Familien im Mittelpunkt. Also auch wenn wir unsere Bücher machen oder wenn wir unsere Plattform gemacht haben, Wissensplattform, wir haben können aufs Wissen und auf die Unterstützung von unseren Familien zählen. Und ich denke, das ist ein Wert, der ist unbezahlbar. Und darum sage ich, was wir heute alles auf die Beine gestellt haben, das haben wir auch dank der Familie auf die Beine können stellen. Und was vor allem auch ist, viele sagen dann, ich habe dann noch alles nochmal Revue passieren lassen. Und das hat mir gut getan. Ja,
und mich auch abschliessen.
Ja,
oder? Und genau. Mich auch Frieden finden.
Genau, genau. Genau.
Und da hat auch Tefi und der Beat gesagt, so, sich nochmal beschäftigen, und zwar in einer wertschätzenden,
ja,
oder? Und ja, nicht in einer problembeladenen Situation.
Genau.
Das macht
genau,
auch ein Stück genau, weit eine innere Zufriedenheit, können das auch zu bewältigen. Und das haben nicht alle gemacht. Jetzt hast du 20, den Victor Award.
22.
Gut. Hat sich da für deine Arbeit als Geschäftsleiterin etwas verändert? Weißt du, Zuversicht geben, das, was ich mache, ist nicht jetzt irgendwo etwas Exklusives oder etwas, was irgendwo in einem Fachbereich stattfindet, sondern hat es auch ein bisschen in die Öffentlichkeit gebracht. Und du hast ja am Anfang gesagt, es ist wichtig, Begegnungsart, Beziehungs, können herstellen, damit man überhaupt versteht, was da passiert.
Das ist sicher, also die Öffentlichkeit ist natürlich ein bisschen mehr dann wirklich auch informiert gewesen über mich, weil was ich immer gesagt habe am Anfang schon, nicht wir stehen im Zentrum, sondern die Familie. Oder? Und darum, es muss ja nicht mehr etwas bringen, weil ich habe den schönsten Job auf Erden. Also, ich brauche nichts mehr. Aber unsere Familie braucht mehr, die brauchen noch mehr Unterstützung, die brauchen wirklich Leute, die ihnen, wie gesagt, nicht Steine in den Weg legen, sondern konstruktive Lösungen suchen. Und viele haben am Anfang einmal gesagt, so ganz am Anfang, als ich gegründet habe, ja, das musst du doch gar nicht machen in der Schweiz. Wir haben ja Krankenkasse, wir haben IV und so. Dann habe ich gesagt, ja, das habe ich auch gedacht. Aber als ich dann drin gesehen habe, als ich dann gehört habe, was die Familie eigentlich braucht, habe ich mir gesagt, oh, oh. Und was halt schon schön ist, und das macht mich jetzt persönlich sehr stolz, ist, durch unsere Kommunikation haben wir indirekt, ohne dass wir direkt Politik betrieben haben, Politik angestoßen. Also das heisst, wir haben jetzt sind verschiedene Gesetze jetzt auch im Kommen und schon durch, wo wirklich mit seltenen Krankheiten zusammenhängen. Und da, das ist jetzt eine Meinung, die ich persönlich habe, denke, haben wir ganz, ganz einen wichtigen Part eigentlich durchgezogen und wirklich dranbleiben. Und das hilft heute, dass eben Gesetze angepasst werden und der Familie geholfen wird. Und ich glaube, das ist etwas vom Wichtigsten.
Ja. Es ist ja nicht nur die Hilfe gegenüber den betroffenen Familien und gegenüber den Familien, die auch in außergewöhnlichen Situationen sind, sondern es hat einen gesellschaftlichen Wert. Oder? Mhm. Es tut etwas transportieren, wo sonst immer im Verdeckten bleibt.
Genau.
Und wenn ich so das nehme und so zwei abschließende Fragen, die eine Frage ist jetzt, hast Erfahrungen gesammelt, 10 Jahre. Wo sagst du, müssen wir unbedingt noch in die Denkstruktur reinnehmen? Wir müssen auch vielleicht noch Handlungsfelder öffnen. Einfach aufgrund von diesen 10 Jahren. Arbeit, intensive Arbeit, Förderverein für Kinder mit seltenen Krankheiten. Wo siehst du die nächsten 20 Jahre?
Also, ich denke, wir werden sicher vermehrt noch mehr Druck machen, dass halt wirklich Gesetzgebung angepasst wird. Weil das ist etwas, wo der Familie wahrscheinlich am meisten wird helfen. Und wir werden auch weiter dabei bleiben, die Familie halt sichtbar zu machen und ihre Wünsche. Und im Endeffekt denke ich, es sind noch ganz, ganz viele Familien, die noch nicht bei uns sind und die hoffentlich gleich zu uns kommen. Das kostet ja nichts. Das bringt eigentlich nur etwas. Und es gibt noch so viele Möglichkeiten. Ich meine, Palliativcare hast du vorher angesprochen, oder? Es gibt einfach noch zu wenig Orte, wo man dann auch kann mit dem Kind hin. Und das sind alles so wichtige Punkte, oder? Oder eben, dass man nicht, dass als Mutter nicht muss, in einer Woche 50% von der Zeit aufwenden, um irgendwelche Therapien mit dem Kind zu machen. Weil das ist enorm. Also, wenn, und dann nebendrazu noch Haushalt und dann, und. Also, das ist, ich weiss gar nicht, wie die das handeln, oder? Und dort, denke ich, werden wir jetzt dran bleiben. Also, wir werden nicht etwas völlig Neues generieren, sondern wir haben eben, die Wissensplattform haben wir ja gemacht und dort ist dann für mich im Januar so ein bisschen das Thema aufgekommen. Ja, wir haben natürlich viele ausländische Betroffene auch, also Englisch, Französisch, Italienisch. Also
ganz Migrations.
Genau. Habe ich gefunden, ja, die sind ja, oder? Die müssen ja auch können kommunizieren oder sich informieren. Und dann habe ich dann gefunden, hey, wir tun die ganze Plattform übersetzen. Das heisst, wir können jetzt im Deutschen können wir Änderungen einbinden, die nachher automatisch Französisch, Italienisch und Englisch haben. Ja. Und das sind halt so Sachen. Also, mich persönlich hat eigentlich die Aufgabe, die ich mir da auch angelacht habe, hat mich auch sehr weitergebracht. Also im Wissen für mich selber, oder? Weil ich bin immer jemand gewesen, ich habe gerne probiert. Und, auch eins war, was mir den Jungen hinterlässt, oder? Also die Nachhaltigkeit. Und ich glaube, irgendwann ist das vielleicht ein bisschen in meinem Wesen, dass ich mich für das Kommende auch interessiere, oder? Und heute ist es überall ein Thema, eben Globalisierung, ja. Natürlich auch eben Chancen und Gefahren. Oder eben auch Nachhaltigkeit, oder? Was wir unseren zukünftigen Generationen hinterlassen.
Also wir hören unglaublich viele kleine Schritte, die zu grossen Schritten führen. Mm-hmm. Und grosse Schritte, die dann nachher wieder auch zurückführen zu den kleinen
genau,
Schritten.
Genau.
Also, es gibt noch viel zu tun. Und abschliessend, 10 Jahre Jubiläum, haben wir gehört, im Februar 2024. Weißt du schon, was machst? Also, da muss ja eine gigantische Party geben. Im letzten Grund mit Coldplay, YouTube.
Ja, ja, so.
Der Bruce Springsteen, der da auffahren.
Nein. Also, der Punkt ist vielleicht schon so, wir sind eher so ein bisschen im Hintergrund. Wir sagen, wir sind nicht die Marktschreierischen. Das ist nicht meine Art und das will ich auch nicht. Also, wir haben das Glück, dass Ende Februar ja Tag der seltenen Krankheiten ist. Und wir werden nächstes Jahr am 2.3., also 2. März 2024, werden wir im KKL sein, in Luzern, und werden dort unser Wissensforum abhalten, das 11., wo wir schon machen. Und es gibt auch ein Livestreaming, weil wir natürlich auch wollen, dass alle Familien, die nicht kommen können, dass sie das nachschauen können oder eben parallel schauen die Hause, oder? Aber es wird nicht eine riesige Geschichte sein, weil für uns ist eigentlich, ich sage immer, für uns ist das Schönste, was wir erleben können, ist glückliche Gesichter, unsere Familien, die happy sind und wenn sie ein bisschen traurig sind, dass sie wissen, was sie hinwenden können und eben nicht marktschreierisch. Das ist völlig gegen den Strich.
Ja, und genau so würde ich es gerne stehen lassen. Danke vielmals, Manuela, dass du bei uns Gast gewesen bist. Ich möchte einfach noch die Zuhörer darauf aufmerksam machen. Geht doch auf die Website kmsk.ch, wo man unglaublich viele Informationen mitbekommt. Dir, Manuela, wünsche ich einfach ein unglaublich weiter erfülltes Leben mit dem Power, wo du hast, um das weiterführen, was du gemacht hast.
Danke dir, Stefan, dass ich das heute auch gegen aussen tragen konnte. Und ich hoffe, dass ganz viele aufmerksame Hörerinnen und Hörer irgendwann auch mal etwas machen für Kinder mit seltenen Krankheiten.
Das wird so sein, versprochen.
Danke.
Danke vielmals. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Ergänzungen habt, wenn ihr Wünsche habt, meldet euch doch bei uns. kulturzyklus@ost.ch. Danke vielmals, dass ihr zu Gast gewesen seid. Der Podcast Kulturzyklus wird ermöglicht von der Ostschweizer Fachhochschule, wird unterstützt von Redline, produziert von 3 Tagen.